Hallo Kinofans und willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Markus und ich spinne natürlich nicht alleine herum heute im Studio, sondern ich habe meinen werten Brother from another mother, Pascal, dabei.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Und ich habe es ja gerade durch diesen super Gag gerade schon mal weggenommen, den Titel sagt sowieso, ihr wisst es, ihr wollt es, ihr kriegt es. Wir sprechen heute über Spider-Man Brand New Day.
So ist es.
So ist es. Ja.
Ich glaube, ich muss erstmal Verwirrung vorbeugen.
Okay.
Denn ich glaube, man hätte nun nicht gerade mich in einem Spider-Man oder Comic oder Marvel-Podcast erwartet. Ja. Aber man muss einfach sagen, unser anderer Experte neben Markus, der gute Julius, ist im Urlaub. Sonst würde der hier mit Sicherheit sitzen und der würde wahrscheinlich viel mehr zu erzählen haben, was so ins Inhaltliche reingeht, also ins Comic-Inhaltliche. Und der andere, Björn, wäre ja theoretisch auch jemand gewesen, der war auch nicht da. Mhm. Deswegen bin ich jetzt hier. Und
ich nehme, was ich kriegen kann.
Du nimmst, was du kriegen kannst, und wenn ich es bin, dann freust du dich auch ein bisschen.
Das stimmt, das nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen, muss ich sagen.
Das ist schon so. Ja.
Und nach allem, was ich so im Vorfeld jetzt schon weiß, wird das so qualitativ zumindest eine spannendere Diskussion vielleicht. Weiß ich nicht, mal gucken.
Hippie hoppa.
Zumindest, vielleicht nicht ganz so harmonisch, wie man das von uns sonst so kennt. Mhm. Nein, das weiß ich nicht. Das nicht, aber
ich bin heute auf Schmusekurs.
Es gibt durchaus Unterschiede. Ich meine, hier sind wir immer auf Schmusekurs, wenn wir hier aufeinander prallen.
So ist es.
Aufeinander prallen.
Ja. Aber ich muss dich bitten, deine ausgestellt ironische Moderation heute zu lassen.
Ich kann es nicht abstellen. Ich bin wie Marvel. Tut mir leid. Okay, immer ein Augenzwinkern. Außer vielleicht hier, wer weiß. Ja, also, es ist einer der meist erwarteten Blockbuster des Jahres, für viele einer der vielleicht der meist erwartete Film des Jahres, auch wenn wir sowas wie Odyssey und Doomsday noch haben.
Dune, genau.
Trotzdem würde ich kurz, bevor wir da so richtig einsteigen, einfach mal abholen, weil du ja so Marvel-fremd bist, was ja nicht stimmt, du guckst ja trotzdem alles.
Ja.
Nach wie vor, wie du denn so zur Tom Holland-Spider-Man-Ära stehst eigentlich.
Ja, das kann ich dir mühelos beantworten.
Ist so okay.
Nein. Also ich finde, um erstmal über Tom Holland zu sprechen. Ich finde, Tom Holland ist ein sehr, sehr guter Spider-Man, der sowohl diese jugendliche Verletzlichkeit mitbringt, aber auch dieses, ja, man glaubt ihn schon, dass er auch was Heldenhaftes hat. Mhm. Und ich glaube, diese Mischung, das hat was verletzlich Aufrichtiges und ich finde ihn neben Tobey Maguire so mit dem besten Leinwand-Spider-Man, den wir haben. Es gibt natürlich nicht viel mehr, aber ist ja trotzdem schon mal eine
Adelung.
Ja. Genau, Tobey Maguire ist für mich die ewige Nummer eins. Der hat es einfach perfektioniert, finde ich. Aber Tom Holland ist auch ein guter Spider-Man. Ja, die Filme. Hm. Der erste Spider-Man, der den Titel Homecoming trägt,
nicht schlecht.
Den mochte ich gerne. Der hatte nämlich dieses Highschool-Ding, was ich ohnehin immer sehr gerne mag und nutzt das auch um diesen Highschool-Alltag zu beschreiben und darin quasi ein Superhelden-Erwachen zu erzählen. Den zweiten fand ich auch nicht schlecht. Vor allem fand ich Jake Gyllenhaal sehr stark darin. Das war echt ein gutes Casting. Hätte ich auch so nicht erwartet, dass der mal, in Anführungsstrichen, bei sowas mitmacht. Ne? Ja. Weißt, was ich meine?
Ja.
Den dritten fand ich leider echt schrecklich. Das war für mich, da gab es keine erzählerische Idee mehr. Das war wirklich nur noch ausgestellter Fanservice, was ja offenbar extremst gut angekommen ist. Ich fand das leider echt ermüdend und auch nervig teilweise. Ich fand, dadurch hat auch die Emotionalität bei mir nicht mehr so gut funktioniert. Ich finde, Multiversum ist ohnehin schon etwas sehr, sehr Müdes, weil das erzählerisch einfach alles rechtfertigt und man kann immer hin und her, es hat einfach nichts mehr eine Fallhöhe irgendwie. Und wenn da Momente kommen, die eine Fallhöhe haben, wie zum Beispiel Tante May oder sowas, das bei mir im Hinterkopf ist dann immer, okay, in zwei Filmen ist sie wieder da. So, dann kommt halt eine andere, weißt du, was ich meine? Das nimmt so ein bisschen was raus, auch wenn der mit Sicherheit auch.
Ja, selbst wenn die es natürlich wahrscheinlich in dem Fall wirklich nicht machen werden, aber
der
Gedanke schwingt.
Das hat dann immer so ein leichtes Geschmäckle, auch wenn ich mich natürlich total gefreut habe, Tobey Maguire nochmal zu sehen, der sich ja sehr rar macht, erstens, und dann nochmal Spider-Man, auch wenn man ihm angesehen hat, dass sie vielleicht nicht so großen Bock hatte. Aber ich meine, die ersten beiden Spider-Man, eigentlich alle drei haben echt meine Jugend geprägt, deswegen war das auch so ein Moment, wo es bei mir wirklich ein bisschen gekribbelt hat, aber es hat dann nicht gereicht, um so überschwänglich über diesen Film zu reden, wie er dann doch von vielen auch angenommen wurde.
Ja, ich kann den Punkt auf jeden Fall auch verstehen und zu einem gewissen Grad auch teilen, aber bei mir hat es dann trotzdem gezündet. Also ich finde, es ist schon ein ganz schönes Fanservice-Abgewichse.
Aber wie?
Sagen darf ich im Podcast, sorry.
Aber wie?
Und das, da stoße ich auch so ein bisschen an meine Toleranzgrenzen, selbst als großer Marvel-Fan. Und Ja, und ich würde auch sagen, für mich ist es von den drei bisherigen der schwächste gewesen. Aber ich fand ihn trotzdem immer noch stark. Ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß, weil er immer so auch so viele Einzelmomente hat, wo ich denke, den gucke ich mir beim wiederholten Mal halt gerne nochmal an.
Ja.
Und gerade auch dann, ich war eben auch sehr erfreut, dass das war ja auch eins der großen offenen Geheimnisse, dass die beiden halt wieder dabei sind, Andrew Garfield und Tobey Maguire. Dass es dann wirklich dazu kam und die auch nicht bloß so Wegwerf-Cameos dann trotzdem waren, sondern wirklich so relevante Rollen haben, auch für die emotionale Entwicklung von dem Peter Parker aus dem MCU. Das fand ich dann wirklich ganz schön und da hat er mich auch emotional abgeholt. Deswegen war ich dann doch recht angetan von dem.
Ja.
Tatsächlich. Aber ich, wie gesagt, bis zum gewissen Punkt, ich verstehe, dass man sich daran stören kann.
Ja, ja.
Ich tue es nicht.
Nein, ist auch völlig in Ordnung.
Ja. Gut.
Gut, dann würde ich jetzt gehen.
Das war's. Also im Grunde Copy-Paste für den neuen, vielleicht weiß ich nicht. Obwohl, das ist kein so ein Fanservice-Parade, das können wir schon mal vorwegnehmen.
Genau.
Ja. Genau, also Auftritt jetzt Brand New Day. Also Spider-Man No Way Home war ja wirklich so ein Cut am Ende. Wir erinnern uns, das ist ja wirklich ein sehr dramatisches Ende auch gewesen.
Ja.
Auch wenn man inhaltlich das nicht zu sehr zerdenken darf, ob das wirklich alles so Sinn ergibt. Aber auf jeden Fall entschließt sich Peter Dr. Strange anzuhauen. Ey, Doc, machen wir hier einen Zauberspruch, dass alle Leute Peter Parker vergessen. Dann ist dieses Multiversumschaos, was ja alles in den Ruin zu stürzen droht, wieder behoben. Und das macht er dann auch. Und alle Leute vergessen halt, dass Peter Parker jemals existiert hat. Und inklusive seines besten Freundes Ned und seiner großen Liebe MJ.
Mhm.
Das sieht man dann am Ende auch. Er bemüht sich zwar irgendwie darum, da vielleicht noch sowas zu triggern. Und man überlegt, verändern sie sich jetzt vielleicht doch und so. Aber nee, offenbar nicht. Und das ist jetzt die Ausgangslage für den neuen Spider-Man tatsächlich, der jetzt auch das erste Mal nicht Home im Titel hat, sondern Brand New Day heißt, also wirklich irgendwie so eine neue Ära ein bisschen lostreten will. Wir treffen Spider-Man jetzt wirklich mal, dass er auf sich allein gestellt ist, mehr oder weniger zumindest. Also ein bisschen Technik hat er noch am Start, aber er lebt in so einem, naja, eher einfachen Apartment, wie man das auf Spider-Man auch aus vielen Comics oder auch bei Tobey Maguire gesehen hat.
$4,000 kalt.
Genau, weil in New York $4,000 kalt übersetzt, ja. Und ist jetzt eher so, also kümmert sich jetzt nicht mehr um das große Schicksal der Welt, das nachdem er sogar schon mal im Weltall war bei den Avengers, sondern um, ja, Verbrechen in der Nachbarschaft eher. Er wird wieder wirklich zu der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Das sieht man auch in so einer, vor allem in so einer Montage dann zwischendurch. Wir können später, glaube ich, nochmal einreden, wenn es um die Bösewichte so ein bisschen geht. Da sieht man halt auch viel davon, was man im Trailer schon gesehen hat. Und ja, scheint sich so ein bisschen damit zu arrangieren, zumindest oberflächlich. Man merkt aber so ganz, geht es ihm damit nicht gut. Und er macht dann sogar, also es schlägt immer noch auf seine Psyche, dass er halt diesen schweren Verlust ertragen musste. Also einmal Tante May, aber dann auch wirklich jetzt ohne seine Freunde dasteht. Und das nagt halt wirklich. Er stürzt sich so da in die Arbeit, dass es ihn irgendwann aufzureiben droht. Und das schlägt sich dann sogar so ein bisschen in körperlichen Veränderungen wieder. Das wurde im Trailer ja auch schon angedeutet, dass er da so, ja, dass er sein Trauma sich irgendwie in einer Art Pubertät für Spinnenmänner äußert. Und gleichzeitig tut sich auch irgendwie eine neue Bedrohung auf. Wir wollen mal gucken, wie wir das genau jetzt handeln im Podcast. Wir wollen das jetzt, eigentlich will ich das noch nicht zu doll erwähnen, weil offiziell auch Sachen noch nicht so verkündet worden, aber wir machen auf jeden Fall einen kleinen Spoiler-Teil. Ja, jetzt versuchen wir es wirklich spoilerfrei zu halten. Aber das, was im Trailer halt zu sehen ist, es gibt irgendwie eine Bedrohung, die offenbar Menschen kontrollieren kann, über Gedankenkontrolle Menschen steuern kann. Und die macht so Anschläge auf dieses Department of Damage Control, dass er so für Superhelden-Tätigkeiten, Überwachung zuständig ist und will offenbar irgendwas finden und so. Und Spider-Man versucht da dem auf den Grund zu gehen und hat aber gleichzeitig, wie gesagt, mit seinen privaten Problemen noch zu kämpfen und kann nicht loslassen von Ned und MJ. Das ist es so ein bisschen, die Ausgangslage.
Hervorragend.
Dankeschön.
Super.
Ja, so, da stehen wir jetzt.
Ja, da stehen wir jetzt. Und ich muss sagen, ich verstehe den Ansatz, dass man jetzt erstmal wieder quasi back to the roots geht mit der Figur. Man hat sie ja wirklich quasi ganz am Anfang wieder. Sie machte ihren Nachbarschaftsdienst. Irgendwo ist es aber auch jemand, der so Coming-of-Age-Dinge durchstehen muss. Also der Körper verändert sich, habe ich geschrieben.
Ja, er macht stößt seltsame Flüssigkeiten aus,
genau. Liebeskummer irgendwie im erweiterten Sinne noch. Und ich habe mir gedacht, der Regisseur möchte lieber ein Drama drehen eigentlich. Der Regisseur, dessen Name ich euch natürlich sagen kann, weil ich bin vorbereitet.
Soll ich ihn raushauen? Ich kann ihn dir auch suchen. Aber du jetzt
hau rein. DDC?
DDC. Wir nennen ihn DDC, weil keiner auch so richtig weiß, wie man ihn ausspricht. Destin Daniel Cretton.
Ja,
letztes Mal habe ich, glaube ich, Cretin gesagt. Das war nicht
oh,
so
ganz, da waren die Franzosen aber gekommen.
Ja, das war auch nicht so gemeint.
Destin Daniel Cretton?
Cretton.
Ja. DDC. Der zuvor Dramen einfach gedreht hat, vor, ich glaube sogar ausschließlich.
Vor seiner Marvel-Zeit.
Ja. Vor seiner Marvel-Zeit.
Also Short Term 12 war ja sehr gefeiert damals. Genau. Glass House kam noch, oder wie es hieß.
Hat er auch Minari gemacht? Nein, ne?
Nee, das war Lee Isaac Chung.
Ah, okay. Ja, stimmt. Alles klar, ich habe nichts gesagt.
Ja.
Aber man merkte schon, weil, um das schon mal vorwegzunehmen, wenn Spider-Man Brand New Day sich wirklich für seine Figuren interessiert, so auf die zwischenmenschliche Ebene geht, ist er am stärksten.
Hm.
So. Das Drumherum ist aber wichtiger für den Film.
Ja, also man muss erstmal gucken, ich habe mich noch am Anfang, also insgesamt ein bisschen, naja, ich habe mich nicht wirklich schwer getan, ich fand den ja wirklich gut, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ich habe auch die Kritik geschrieben, das kann man schon nachlesen. Aber ein bisschen schwer getan damit, ob es jetzt ist es jetzt ein Neuanfang, wie sie es so ein bisschen quasi angedeutet haben und auch mit dem Titel andeuten, oder setzt es halt doch das so ein bisschen fort. Am Ende, finde ich, schafft er einen ganz guten Spagat. Also es ist jetzt kein krasser Cut. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles, was vorher war, vergessen wird. Also Ned und MJ spielen trotzdem noch eine große Rolle natürlich. Und es wird zum Glück das aufgegriffen, was halt angelegt war im vorherigen Teil. Und wie du sagst, halt wirklich auch als Drama, als ernstzunehmendes Drama. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und ich fand nämlich, dass der Spagat ziemlich gut gelingt zwischen diesem, naja, es ist schon ein richtig erwachsener Peter Parker, finde ich. Es ist alles nicht, was da passiert. Wir haben ja angedeutet Pubertätsallegorien und so. Es ist alles absolut nicht subtil.
Mhm.
Erwarte ich von so einem Comic-Blockbuster auch nicht. Muss auch nicht unbedingt sein. Aber es funktioniert auch für mich. Also wirklich diese emotionale Schiene, die der eingeschlagen hat im vorherigen Teil, geht hier konsequent weiter, finde ich.
Ja, es sind eher Ansätze, würde ich sagen, ja, die da eingebaut werden. Und ich habe es bei Letterboxd, könnt ihr nachlesen, habe ich auch einen langen Text geschrieben. Oh mein Gott. Ich habe mir gedacht, er hat im Prinzip die ganzen Konflikte, die Sam Raimi über 3 Filme verhandelt hat, wieder in diesen Film reingepackt. Was natürlich dazu führt, dass weder die Sensibilität eines Sam Raimis hier wirklich zum Greifen kommt, noch dieser Raum zur Entfaltung gegeben wird. Und das hat dann so ein bisschen den Effekt auch, dass das eigentlich Interessanteste, also für mich eigentlich das Interessanteste, wie geht dieser Peter Parker mit seiner neuen Einsamkeit um? Wie geht er damit um, dass die Liebe seines Lebens ihn nicht mehr kennt? Nicht nur nicht erkennt, sondern sie kennt ihn einfach nicht mehr. Und sein bester Freund auch überhaupt nicht weiß, wer er ist. Wie geht er damit um? Und wie gesagt, wenn der Film sich ein bisschen damit auseinandersetzt, mit diesen Gefühlen, die da zu tragen kommen, es gibt dann auch eine sehr starke Dialogszene mit MJ und Peter Parker. Ich glaube, ich kann ihn jetzt nicht zu weit
Ist auf dem Dach, meinst du?
Ja, genau, ja, genau. Wo sie ihm dann auch etwas sagen muss, was er nicht hören will, aber er muss es hören, weil es einfach so ist.
Das ist immer schwierig bei Marvel, alles ist immer umzureden, aber wir
genau,
wollen nur euch gefallen.
Genau. Ansonsten fand ich das alles ein bisschen flüchtig, nur so angekratzt, weil der Film natürlich auch noch eine andere Geschichte erzählen will und sich für die ja gefühlsmäßig deutlich mehr interessiert als für das Drama. Für das Drama interessiert er sich natürlich auch, aber er hat halt nicht so den Raum und die Zeit, da wirklich drauf einzugehen. Und da entsteht dann so ein Ungleichgewicht, weil ich die andere Geschichte, kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen, ich glaube, wir müssen einen größeren Spoiler teilen,
machen wir dann. Ja.
Weil ich die auch nicht sonderlich packend fand. Okay. Ich fand auch, da werden wieder klassische...
Meinst du jetzt auf Antagonistenseite?
Genau, auf Antagonistenseite finde ich auch, werden wieder so Konflikte aufgekocht, die wir... Ja, wenn ich jetzt, darf ich ein Wort sagen? Nee, darf ich nicht, weil das ist, die wir auch aus den Anfangszeiten von Marvel kennen.
Okay, das ist doch schön umschrieben, ja.
Genau, und ich fand es auch nicht sonderlich spannend und, aber...
Der zu gucken, wie du dich hier windest.
Ja, das müsst ihr, geht euch ja immer so, wenn ihr über die Marvel Filme sprecht. Das ist schon echt hart.
Ja.
Aber deswegen fand ich so ein Ungleichgewicht. Finde auch die Action, ich mache zu viele Fässer auf, vielleicht gehst du da erstmal drauf ein.
Genau, so, also, genau. Ja, aber das habe ich ja im Grunde bei mir schon ein bisschen abgefrühstückt. Das ist halt was bei mir gut funktioniert hat. Und ich finde auch, die beiden Bereiche sind auch nicht so klar voneinander getrennt, sondern die befruchten sich halt gegenseitig auch ganz gut. Das mochte ich halt tatsächlich sehr. Und ja, und mich hat es dann auch wirklich emotional gepackt. Ich muss auch sagen, meistens hat es mich dann, weil einfach die Historie ja trotzdem schon da ist. Klar, er handelt Konflikte, die Sam Raimi zum Beispiel, hast du ja völlig richtig gesagt, ein bisschen länger ausbreitet, hier relativ schnell ab. Aber trotzdem hast du die Historie mit der Geschichte, mit den anderen Figuren.
Ja.
Und das hat bei mir halt so gekickt.
Genau, und das sind dann auch die emotionalen Momente.
Ja, zumal auch immer sich darauf bezogen wird. Es ist die Frage, ob man das jetzt braucht oder nicht. Aber bei mir hat es halt gezündet, dass man immer so kleine Flashback-Schnipsel auch bekommen hat. Immer, wenn die gepasst haben. Also wenn er jetzt irgendwie sich an, weil er sich halt wirklich assoziativ dann auch daran erinnert, an die schönen Momente. Und da dachte ich, ach ja, fuck ey, das ist schon alles sehr, sehr tragisch, was er da durchleben muss. Und da mochte ich auch echt mal gerne, es wird ja gerne mal Marvel angekreidet, diese ganze Humorschiene. Also das kriegen die gut hin, zumindest bei Peter Parker, finde ich. Er hat trotzdem, weil das geht nicht ganz ohne bei Spider-Man, er hat trotzdem seine frechen One-Liner. Die brauche ich gerade, wenn er Spider-Man ist, als Peter Parker nicht unbedingt. Und das funktioniert für mich hier erstaunlich gut. Du hast nicht andauernd dieses augenzwinkernde Marvel-Gedöns, was oft sonst dramatische Szenen aufbricht. Die lassen die dramatischen Szenen, die es gibt, finde ich wirklich gut atmen.
Ja.
Und es gibt dann so ein paar Ausnahmen, aber steigt da ruhig erstmal ein.
Bei den Ausnahmen. Ja. Nein, es stimmt. Ich habe jetzt auch nicht so dieses Gefühl gehabt, dass immer wieder alles irgendwie mit einem ironischen Augenzwinkern abgeschlossen werden muss, was irgendwie eine gewisse Schwere hat. Es gibt aber dann doch eben so ein paar Momente, auch mit MJ, wenn sie dann noch im Nachhinein, ich erzähle die Szene jetzt nicht, nur dieses, da kannst du mich trotzdem nach Hause bringen. Das sind dann so Sachen, wo eigentlich ein extrem starker Moment dann wieder so ein bisschen aufgeweicht wird. Ja, also.
Obwohl ich das in dem Moment gar nicht so sehr wie dieses Marvel, wir schießen nochmal einen Gag hinterher.
Nee, aber es nimmt so ein bisschen, weil davor gab es ja eine extrem schlimme Offenbarung für Spider-Man. Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, was diese Person zu ihm sagen kann. Und dann ist es halt so. Also normalerweise wäre die Szene damit geendet, dass er nach Hause geht. Es gibt dann natürlich diesen Moment, wenn sie beide dann nach Hause zusammengehen müssen, was natürlich auch eine gewisse Wirkung hat. Aber ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn irgendwie diese Trennung dann noch stattgefunden hat. Aber natürlich, die beiden werden natürlich nicht voneinander getrennt. Aber aber du hast recht, der Humor ist in diesem Film auf jeden Fall kein Störfaktor.
Außer eben, und da werden wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber es gibt so einen, beziehungsweise sogar anderthalb Szenen, mit einer Figur, die zurückkehrt, und da finde ich, das stört halt. Ja. Also das, gerade in dem Film. In einem anderen Marvel-Film hätte es vielleicht besser gepasst und so. Ich mag die Figur an sich auch ganz gern, aber das hat in dem Kontext, finde ich, überhaupt nicht gepasst. Und ich finde auch, die Funktion, die Figur erfüllt, ist überflüssig. Also das kann er entweder...
Kannst du so leicht rausschneiden und hast 15 Minuten weniger
entweder
Film.
Selber machen oder mit einer anderen Figur. Das fand ich... unsinnig. Das hat mich dann leider auch ein bisschen rausgerissen. Also es ist einer von meinen, kann ich schon mal auch so vorwegnehmen, von meinen wenigen Kritikpunkten, aber das ist einer, der hat mich so zwischendurch für 5 Minuten dann doch ein bisschen, hab mich schnell wieder gekriegt, aber ich dachte, na, macht ein Director's Cut und die Szene, dann ist gut.
Genau, weil das halt auch so ein Ding ist, die ist nur da, um sie zu zeigen, die Person.
Die Figur. Ja, ist auch, also man muss auch sagen, also wenn man sich ein bisschen mit dem Film beschäftigt hat, das ist nämlich jetzt auch für mich aber dann wieder ein Pluspunkt, gibt es keine großen, wir haben jetzt eine riesen Cameo-Überraschung oder Figurenüberraschung oder so. Nicht das, was...
Außer die Figur, oder?
War auch vorher auch schon gemunkelt.
Aber war im Trailer?
Das nicht. Okay. Also es ist nicht, es ist nicht offiziell, weil ich meine, wenn man sich nicht unbedingt aus dem Trailer, aber wenn man sich ein bisschen befasst hat, wer da wie, wo, wann auftreten soll, das war alles schon irgendwie halbwegs klar in dem Fall. Aber ich finde es auch ganz gut, weil es eben, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, nicht diese Fanservice-Parade ist, die man hat. Man muss jetzt nicht die nächste Überraschung. Es ist wirklich so ein, klar, in dem Fall so eine kleine Antithese zu dem Film davor. Also sie verlassen sich wirklich auf das, was sie irgendwie hier erzählen wollen. Und du hast nicht irgendwie Cameos am laufenden Band.
Genau. Ja. Das würde ich auch sagen, es ist ein sehr geerdeter Spider-Man für das, was er erzählt. Man muss natürlich trotzdem sagen, ist das Avengers-Mitglied im Trailer gewesen?
Über das wir gerade schon gesprochen
haben.
Nein. Achso, ja.
Ja? Kann ich den sagen?
Ja.
Hulk?
Ja. Okay. Also Bruce Banner war sowieso im Trailer und in den späteren Trailern war auch dann schon was von Hulk.
Finde ich, ist tatsächlich ein ähnliches Problem. Brauchst du auch nicht.
Ja.
Da ging es wirklich nur darum, nachdem die ganzen Fans seit Jahren darauf gewartet haben, dass der Hulk endlich mal wieder durchdreht, den Hulk zu sagen, ich finde auch, das hätte man eleganter lösen können, indem man eben nicht diesen Hulk-Terror nochmal bringt, so gern ihn die Fans auch mögen.
Ja. Zumal es den ja im Grunde beim letzten Captain America-Film gab, zwar nicht mit dem Hulk, aber...
Ja, ich meine, genau, da gab es den Red Hulk.
Ja.
Guck mal hier.
Wow.
Ja. Aber ich finde, es hätte in dem Fall ein bisschen besser gepasst, wenn... Ich hatte ja das Gefühl, dass Bruce Banner jetzt zum neuen Mentor aufgebaut wird.
Ja, das war vielleicht die ich weiß auch nicht, wie weit wir hier ins Detail gehen. Das war vielleicht die einzige Überraschung, dass man dass die Mentorenrolle dann doch eher einer anderen Figur zukommt.
Genau, und das fand ich eigentlich auch ganz passend, weil ist ja auch einfach ein Wissenschaftler und kann mit Spider-Man natürlich auch auf der Ebene zusammenarbeiten.
Ja.
Ich hätte es nicht gebraucht, dass der Hulk dann eben, wie er in die Geschichte eingebaut wird, war für mich auch eher unnötig, ja. So wie bei der anderen Figur. Ja.
Also genau, wir wollen da jetzt auch nicht zu dem Detail drauf eingehen, um jetzt nicht mehr Sachen zu erzählen, als im Trailer sind. Wir sind ja wirklich im Trailer schon und ich mochte es tatsächlich sehr gern, muss ich sagen. Also ich auch wieder so ein Punkt, ich kann dich verstehen, aber in dem Fall hat es für mich halt funktioniert, aber eher im Sinne eines aus der Action-Perspektive.
Ich sag dir, wenn wir irgendwann hier sitzen und über American Pie 5 reden und da der kleinste Furz-Cameo aus Teil 1 und 2 war, ich werde alles geil finden. Ja. Ohne Scheiß, das wird dann mal, ich werde alles toll finden.
Da bist du aber nicht allein.
Wenn ich dann die Kritik schreibe, es wird eine 4,5/5-Kritik. Ah. Aber ich finde das ja manchmal auch so ein bisschen schade, dass das an mir so ein dieses MCU, wobei, doch, der ist auch Teil des MCUs. Jetzt, oder? Spider-Man Brand New Day?
Ja, 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 klar.
Und American Pie 5 ja auch, ne?
Auch Teil des MCU, ja, genau.
Ja. genau, das ist so ein bisschen, dass ich da so eine gewisse, ja, ich will jetzt nicht sagen, so eine zynische Sichtweise drauf habe, aber so eine kalte einfach.
Das nicht mehr so an dich ran.
Genau, weil ich kann mich noch dran erinnern, als die ersten Filme damals kamen, da war ich ja schon sehr involviert, da hat mich das auch echt interessiert. Das war aber auch noch mal, das ist auch fucking ewig her, ja, ist ja, fast 20 absolut. Jahre her einfach. Das ist jetzt für mich dann einfach auch so, wenn der Hulk kommt, ich weiß noch, als ich den Hulk bei dem ersten Avengers-Film gesehen habe, das war eine der Highlight-Szenen.
Ja, ja,
ne?
Absolut.
Wenn ich das heute sehe, dann wirkt das einfach so wie Dekoration, die da so reingehängt wird, ja. Die du aber mühelos rausstreichen könntest. Also theoretisch kannst du diesen 150-Minuten-Film auch easy auf 2 Stunden schneiden.
Ja, es ist ja jedes Mal Thema, wenn ein neuer MCU-Film rauskommt. Das ist einfach auch diese Superhelden-Marvel-Müdigkeit, vor der auch ich nicht gefeit bin, der immer noch irgendwie die Fahne hochhält und sich...
Aber du bist auf jeden Fall noch wohlwollender, ja, und hast dann auch mal ein größeres Herz für einfach, und das ist ja auch gut.
Das auf jeden Fall, aber ich kann mich auch nicht ganz davon freimachen. Das ist der 38. MCU-Film, und wenn man dieses Multiversumsgedöns mit reinnimmt, sind es natürlich noch viel mehr, weil ja nachträglich noch die ganz alten Spider-Man-Filme alle.
Bleibt unbedingt dran, wir ranken alle 38 Filme
das,
gleich noch.
Genau. Das kommt gleich. Coming soon. Der Podcast geht heute 3 Stunden.
Ja. Nein, es ist ja letztendlich auch ganz einfach auch eine Frage der Gewichtung. Das habe ich dir ja schon vor dem Podcast gesagt. Es ist ja auch oft so, dass die Getriebpunkte... Boah, ich kann nicht mehr sprechen.
Das ist ein Podcast mit Schuss.
Schuss hier.
Okay, mit Schuss.
Ja, erstmal einen Schluck trinken, eine Sekunde.
Ja, wir beide. Ja. Mist, dann kann ich das gar nicht überbrücken, wenn du... Also im Bärsitz trinken.
Prost.
Trinkpause. Also. Super professionell, beide gleichzeitig getrunken. Perfekt.
Nein, so muss das sein. Das ist alles real hier. Es ist ja letztendlich eine Sache der Gewichtung.
Ja.
Und die Kritikpunkte, die ich jetzt an den Film anbringe oder schon angebracht habe, die sind für dich ja auch da. Die sind ja erkennbar, aber es geht dann einfach immer noch im Kontext der eigenen Wahrnehmung. Und wenn du sagst, es ist eigentlich cool, den Hulk zu sehen, dann ist es einfach cool. Und ich sage, das ist einfach, es braucht ihn nicht. Dann wirst du auch sagen, ja, das stimmt, es braucht ihn theoretisch nicht. Weil die erzählerische Idee, die das Zusammentreffen von Bruce Banner und Peter Parker jetzt wieder hätte interessant gemacht, wird er dann wieder beiseite gelegt. So.
Genau. Es wird angedeutet, wie du auch bei anderen Sachen meinst, hier wird es wirklich nur so angerissen, aber er erfüllt eigentlich eher einen anderen Zweck. Erstmal einen reinen Plotzweck, ohne darauf einzugehen, weil er halt mit seinem Wissen und das meinte ich eben auch, er ist halt vor allem für eine Action-Szene da. Und das finde ich halt auch legitim, aber in dem Fall verbinden sie es halt nicht so gut mit der Erzählung. Deswegen, ich gebe dir recht, man braucht ihn nicht für die Erzählung, aber für die Action fand ich schon geil.
Ja, aber man hätte auch mehr aus der Szene machen können.
Ja, aber ich weiß nicht, ich fand das schon ziemlich cool. Da können wir ein bisschen, geht natürlich bei einem Marvel-Film auch in Spoiler-Territory, aber wir versuchen es zu vermeiden. Generell versuchen so ein bisschen über die Action zu sprechen.
Mhm.
Ich finde, man merkt schon auch einen Unterschied zu den vorherigen Spider-Man-Filmen. Das liegt vor allem wahrscheinlich auch daran, dass es auf dem Regiestuhl halt einen Wechsel gab. John Watts hat ja die ersten 3 gemacht und jetzt ist eben Destin Daniel Cretton da. Und den, genau, kennt man ursprünglich aus seinen Dramen, hat aber bei Marvel halt schon Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gemacht und zuletzt halt Wonder Man auch, war auch sehr bei Wonder Man involviert, was gefühlt in Deutschland so ein bisschen unter dem Radar lief, aber wirklich richtig gut ist. Also mit Abdul-Mateen II.
Ja.
Als angehenden Schauspieler, aber auch Superhelden. Und Ben Kingsley wieder in seiner Rolle als Trevor Slattery.
Naja.
Und diesmal auch besser eingesetzt als bei Shang-Chi. Nicht ganz so albern, sondern wirklich als Figur. Und ja, man muss aber sagen, und da hatte ich auch große Hoffnung, Shang-Chi hat schon, egal was man von dem Film insgesamt hält, weil das letzte Drittel finde ich nach wie vor ziemlich furchtbar, aber er hat vorher ziemlich geile Action, ziemlich geile Martial Arts Fights und mit die best choreografierten Stunts im MCU. Und davon hatte ich mir hier ein bisschen was erhofft. Und er schafft es nicht ganz auf dieses Niveau, weil dann ist dann doch alles so ein bisschen zerschnittener, als ich mir das erhofft hatte. Aber ich finde trotzdem, macht er auch aus Action-Sicht viel Spaß, weil er sehr, sehr viel Abwechslung schafft. Hier gleicht für mich zumindest kaum ein Kampf dem anderen, was halt auch daran liegt, dass Spidey so sein ganzes Repertoire irgendwie auspacken muss. Und das sehr, ja, comic-y, schön comic-y macht und sehr... Ja, so in so einem Flow. Also das ist alles sehr selbstverständlich. Der hat halt seinen Moveset und das feuert er so ab. Und in den, gerade in den Szenen, wo er so gegen einfache Henchmen, mehrere einfache Henchmen kämpft, hat mich das so wohlig erinnert an die Spiele auch wieder, an die Spider-Man-Spiele. Das fand ich sehr, sehr schön.
An den musste ich auch tatsächlich oft denken. Und ich meine auch im Vorfeld gelesen zu haben, dass ich bei der Action auch vor allem an den Spielen orientiert wurde, wenn ich mich nicht täusche. Das merkt man definitiv. Und es ist auch auf jeden Fall auch abwechselnd. Und es ist ja auch ein Spider-Man, der quasi seinen Körper neu kennenlernen muss. Das heißt, dadurch ja auch nochmal ein neues Gefühl fürs Kämpfen bekommt. Der hat ja dann zum Beispiel auch irgendwelche Attacken, die man vorher nur in den Spielen gesehen hat. Wenn er dieses Netz am Ende gegen die Ninjas, die waren hoffentlich im Trailer zu sehen, ist mir egal.
Ja, sogar die Szene war tatsächlich auch schon teilweise im Trailer.
Genau. Es ist ja auch das Stunt-Team von Jackie Chan, da mitgearbeitet hat. Ich hätte mir mehr erhofft, aber ich sag das jetzt immer, ich habe dieses Jahr The Furious gesehen und das ist natürlich ein anderes
Niveau.
Das sollte
man nicht erwarten,
Und die Action im Marvel-Film ist auch in dem besten Fall in den letzten Jahren nur solide gewesen, wenn man einen direkten Vergleich hat. Was mich hier eher gestört hat, und das ist ein Marvel-Problem, was ich seit, ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon habe, die Effekte sind teilweise echt scheiße. Also, ich weiß nicht, ob es an der ScreenX-Leinwand war, das kann man nämlich vielleicht auch nochmal erwähnen, denn dieser Film wurde extra für ScreenX gedreht sogar.
Zumindest einzelne Szenen irgendwie, habe ich jetzt nicht.
Genau, das heißt, du hast eine, ich glaube, 230 oder 270 Grad Leinwand, die quasi deinen peripheren Blickwinkel auch noch ein bisschen stimuliert. Das heißt, du hast links und rechts auch noch Leinwand. Da passiert aber nichts handlungsrelevant. Das ist eigentlich nur so atmosphärische Fläche, die so ein bisschen das Hauptbild weiter auf die Seiten trägt. Ich weiß nicht, ob dadurch vielleicht das Bild ein bisschen breiiger geworden ist. Ich fand aber, das schon bei früheren Marvel-Filmen, die ich nicht im ScreenX gesehen habe, das war mein erstes Mal ScreenX und ich kann es nicht empfehlen, fand ich immer schon, dass die Effekte was seltsam Überholtes haben, direkt wenn die Filme rauskommen. Und in diesem Fall war es auch so, wenn du diese hochdynamischen Sprünge durch die Häuserschluchten hast, das hatte was Breiiges, das hatte was Dünnpfiffiges. Und das nimmt mich immer so ein bisschen raus, so schön diese Sprünge auch sein mögen, und die gehören bei Spider-Man sowas von dazu und die sind auch hier sowas von drin, und es hat auch manchmal dann auch diese Physis, die man sich gewünscht hat, die der erste Spider-Man ja ganz wunderbar schon hinbekommen hat. Hier nimmt das immer so ein bisschen Präsenz raus. Nichtsdestotrotz sind hier trotzdem gute Action-Szenen drin, das kann man sagen, vielleicht auch die besten Action-Szenen in einem Marvel-Film seit
langem.
Shang-Chi wahrscheinlich
Würde ich nämlich auch unterstreichen. Genau, also ich hatte auch echt viel Spaß in der Action, weil da halt wirklich schöne Ideen drin stecken und viel gemacht wird, auch visuell, auch mit der Kamera teilweise.
Auch so Ego-Perspektiven genutzt und so, was man auch dann lange nicht gesehen hat.
Oder die halt so dynamisch mitgeht, so auch ein bisschen aller The Raid und so, also dass sie wirklich bei Bewegung richtig mitgeht, also die Kamera richtig in dem Moveset von Spider-Man drin ist und fast so einen kleinen Tanz mit ihm macht und sich auch mal dreht und so. Ja. Und genau, gerade bei den Flugszenen, die finde ich nämlich fantastisch. Da bin ich nämlich so ein bisschen im Zwiespalt, beziehungsweise zum gewissen Punkt auch bei dir, wieder aber so ein bisschen langweilig anders gewichtet. Ich fand das nämlich auch, also ob es jetzt an der ScreenX-Leinwand lag, die mich auch ein bisschen fertig gemacht hat und am Anfang oder nicht, das fand ich auch schade, weil ich finde, die Flugszenen an sich, diese Schwungszenen gehören hier mit zu den stärksten grundsätzlich erstmal, die Spider-Man gemacht hat, weil da auch so viel mit gemacht wird. Die haben halt quasi alle Stärken, die so in Sachen Inszenierung aus den vorherigen Spidey-Abenteuern haben, auch aus den alten, hier so reingepackt. Du hast Ego-Sicht, du hast irgendwie fast so Freefall-Tower-Szenen, du hast wirklich den Riesen-Scope. Und hier sogar mal, das war auch kurz im Trailer zu sehen, Ansichten von innerhalb seiner Maske, was auch ziemlich cool ist und passt ja auch sonst zum Film, wenn man so richtig nah dran ist einfach an Peter bzw. Spider-Man. Aber ja, also gerade die Hintergründe bei diesen Szenen wirkten so matschig und grau gleich von Anfang an, wo ich so dachte, ach, schade. Und dann, das ist jetzt inhaltlich nichts Relevantes, sieht man im Abspann so richtig schöne Mood-Bilder von New York, wo ich mir denke,
ach, so sieht das aus.
Ja, davon, ich meine, an normalen Szenen hat man es natürlich auch im Film, aber davon irgendwie noch mehr oder halt viel greifbarer als es in diesen Szenen ist, was ich schade fand. Aber für mich war es nämlich so, trotzdem hat das Vordergründe geschehen, das so überlagert, dass ich das mitreißend und genau, dass es gewirkt hat. Aber bei mir ist es auch aufgefallen und das fände ich schade in dem Fall.
Ich habe gestern dann noch ein bisschen rumgegoogelt und war dann irgendwann bei der UCI-Seite und habe mir die Promobilder von dem ScreenX angeguckt. Hippie. Und da war es so, dass die Seiten, also die seitlichen Leinwände, auch total klar waren bei den Promobildern. Unter anderem so eine Hängebrücke aus Jumanji 2, glaube ich. Und ich habe gestern ja auch immer mal, hast du ja vielleicht gemerkt, immer mal so ein bisschen.
Ja, ich habe es ja dann auch mal gemacht.
Ja, ja, immer so ein bisschen die Seiten angeguckt. Das war alles total verwaschen. Das
ja, verwaschen und verzerrt. Und
ja, und also alles so wie, als wenn man irgendwie durch so Nebel gucken würde. Das war, weiß ich nicht, aber.
Es hat ihm auf jeden Fall nicht unbedingt geholfen.
Nee, es hat aber also, tatsächlich aber nicht vom Film abgelenkt. Das muss ich auch dazu
sagen. Am Anfang habe ich mich
schon ein bisschen schwer getan,
aber wenn man sich dann so reingesehen hat, ja, dann war es auch nett. Ich meine, man war halt so, was heißt nett, aber man war halt irgendwie schon drin. Man hat gesehen, dass es ist so ein bisschen wie, wer das vielleicht aus Freizeitparks kennt, es gibt so ein paar Rides so in Universal Studios bei Harry Potter oder so, wo du halt auch so in so einem Ride bist, wo du rundum so Bildschirme hast. So ein bisschen ist das auch angelehnt.
Ja, ja, ja.
Es ist schon was halbwegs Immersives, aber es braucht es echt nicht. Und wenn das jetzt auch wirklich ein bisschen daran gelegen hat, dass das so ein bisschen verwaschen wirkt, ist es halt umso, naja.
Ja, schade. Wenn es daran liegt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber.
Ich weiß es auch nicht.
Ja. Schreibt es in die Kommis, Alter.
Schreibt es in die Kommis. Ja, schreibt eure Screen-X-Erfahrung in die Kommis. Aber wenn ihr die Wahl habt, also wir würden eher aus dem jetzigen Stand sagen, lieber nicht. Also guckt ihn lieber normal. Oder wenn er auch, ich weiß gar nicht, ob der auch im IMAX dann läuft. Erstmal läuft der Odyssey noch da.
Ja, vielleicht irgendwann.
Also das würde sich, glaube ich, mehr lohnen. Aber sonst halt auf einer normalen Leinwand eher wäre jetzt unsere Empfehlung.
Ja.
Gut.
Ich kann auch was ansprechen, was mir gefallen hat.
Kannst du machen. Ich glaube, das wäre jetzt auch das, wozu ich jetzt sowieso gekommen wäre.
Okay, ja.
Also, außer es ist noch was anderes, aber ich wäre jetzt dazu gekommen, bevor wir zum Spoiler-Teil gehen, zu einer anderen Figur, die auch im Trailer schon prominent auftrat und die halt wirklich, wirklich sehr gut eingesetzt wird.
Ja,
überraschenderweise.
Also, diese Figur verfolgt mich schon seit Jahren.
in deinen Träumen?
In meinen Träumen. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, weil sie auch so für so eine gewisse Härte steht. Mhm. Und ich habe mich echt gefreut, als Lonnie auf einmal kam.
Endlich Lonnie. Du als alter Tombstone-Fan.
Ja, ich habe Vicky als Tombstone da war für die 3 Sekunden. Das war für mich echt das war ein Segen. Das war jetzt ein Spoiler wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ja, das ist so ein Wegwerfauftritt in der ersten Viertelstunde. Das ist jetzt, das musste sein.
Wir reden natürlich über den Punisher.
Jo, ne? Über Frank Castle.
Frank Castle. Yes. Gespielt von John
Bernthal.
Ja, also ich habe die Punisher-Serie nie gesehen. Ich habe die ersten 2 Staffeln Daredevil gesehen. In der zweiten ist er ja dann dabei. Ja. Und da legt er ja auch richtig los.
Oh, ja.
Was ich ja damals echt toll fand. Und die Punisher-Serie ist wahrscheinlich auch sehr brutal.
Auf jeden Fall,
ja. Dann gab es zuletzt
den... Echt richtig gut.
Ja?
Auch in Sachen Action, also die feuern da richtig gut ab, auch so praktische Effekte und so.
Okay. Genau, und dann gab es noch den kleinen Kurzfilm, der jetzt irgendwie letzten Monat oder so gestartet ist mit dem Punisher. Und die Punisher-Figur, ich hatte ein bisschen Sorge, muss ich sagen.
Dann warst du, glaube ich, nicht allein.
Genau, und man muss auch sagen, es ist natürlich ein weichgespülter Punisher, in Anführungsstrichen. Der muss einfach in dieses familiengerechte Spider-Man-Korsett reinpassen. Allerdings holen sie, glaube ich, das Maximum raus. Es ist jetzt nicht so, dass er da übelst brutal zuschlägt oder sonst irgendwas oder mega, mega, mega krasse Actionsequenzen hat. Aber ich finde, dass John Bernthal durch sein Schauspiel einfach so eine Intensität da reinbringt. Ne? Und für mich da eigentlich schon so schauspielerisch echt das Highlight ist, so wie er es eigentlich immer ist.
Ja, wenn er
irgendwas
hat, ja, absolut. Also er ist einfach auch für die Rolle, also er hat auch schon viele andere schöne Sachen gemacht, aber er ist halt für die Rolle auch irgendwie geboren. Er ist so perfekt gecastet und er hat das inzwischen auch so drin, wie gesagt, auch Empfehlung nochmal für die Punisher-Serie, die es inzwischen ja auch früher auf Netflix lief, jetzt auf Disney Plus zu sehen ist, also gerade aus Action-Sicht, aber eben auch psychologisch, was sie mit der Figur dann auch machen, ist auch wirklich, also auch da schaffen sie halt wirklich eine gute Balance und John Bernthal ist einfach super und ich war auch, gerade weil ich auch so großer Fan von der Interpretation und der Härte auch bin, die ja immer hat, sehr skeptisch, ausgerechnet den hier jetzt reinzubringen. Klar gibt es auch Comics mit Spider-Man und Punisher, aber trotzdem jetzt für so ein familienfreundliches MCU und ich war überrascht, wie gut es funktioniert, weil eben, also ja, weichgespielt im Sinne von, natürlich zieht er jetzt nicht massenmordend um die Häuser hier, wie er es sonst gerne macht und gerade in seinem Special gemacht hat, vielleicht haben sie es deswegen noch vorne weggemacht, weil er im Grunde da ja nichts anderes macht und das braucht es ja aber auch nicht, weil es ja immerhin um Spider-Man noch geht. Aber er ist trotzdem, dem Kern der Figur und der ganzen Art wird trotzdem treu geblieben. Also er darf tatsächlich auch fluchen, jetzt nicht unbedingt mit Fuck und so, aber er sagt sehr, sehr viel Shit und Horse-Shit und überhaupt. Und weil einfach John Bernthal mit seiner grummeligen, charmanten Art einfach die Figur voll drin hat. Und er, ja, und das halt auch, ich war mir nämlich auch nicht sicher, wie viel sie ihn benutzen. Und dann ist er ja doch relativ über den Film, da hat man über den Trailer dann auch so ein bisschen schon gesehen, über den Film doch verteilt und spielt dann doch eine sehr wichtige Rolle. Und auch das hat für mich erstaunlich gut funktioniert, weil die beiden auch eine wirklich schöne Chemie miteinander haben.
Ja, da kommt schon fast so ein bisschen Buddy-Movie.
Ja, ich meine, man weiß ja auch, Tom Holland und John Bernthal sind ja auch sehr gut befreundet inzwischen, glaube ich. Die verstehen sich ja sehr gut, waren auch beide in The Odyssey jetzt, aber vorher aber auch schon gut befreundet. Und das merkst du halt vielleicht, also ob es daran liegt, weiß man nicht, aber es funktioniert einfach so richtig, richtig gut.
Man wird wahrscheinlich als Punisher-Fan jetzt erstmal kurz zusammenzucken, wenn man Buddy-Movie mit Punisher hört, das wird wahrscheinlich, oh je. Aber es funktioniert. Ich finde, am Anfang habe ich mir gedacht, als er eingeführt wird, okay, er ist jetzt auch irgendwie jemand, der einfach so reingeschmissen wird und wir müssen unseren Rest denken. Es ist ja auch irgendwie so, die haben ja offenbar so eine, also die haben ja offensichtlich eine Vergangenheit, die immer wieder so angesprochen wird und der eine schuldet dem anderen was und der andere schuldet dem anderen was, bla bla bla. Aber es hat bei mir auch funktioniert, weil John Bernthal eben diese Emotionalität und diese Intensität reinbringt, die sich wirklich gut mit Spider-Man ergänzt hat. Und für mich war das ein schauspielerisches Highlight, was mit einem anderen Schauspieler auch hätte ganz anders ausgehen können. Es hätte auch dazu führen können, dass ich hier wieder sage, ja, war wie Hulk und die andere Figur. hätte man nicht gebraucht.
Die ominöse andere Figur.
Genau, aber in diesem Fall hat das funktioniert.
Ich glaube, das trägt auch dazu bei. Aber ich finde, das war auch ganz gut miteinander verzahnt, weil eben auch die tragische Hintergrundgeschichte von Frank, die wird ja halt nicht nochmal ausgebreitet, aber die wird so angerissen, dass du merkst, das hat...
Ja, und er hat ja auch eine Szene, wo er ihm nochmal sagt...
Ja, und das hat halt eine Bedeutung auch wieder für die Entwicklung von Peter. Und das ist halt...
Peter!
Das ist halt auch wichtig für seinen emotionalen Haushalt quasi ist. Und auch für ihn selber. Also was John Bernthal da halt in wenigen Momenten auch schafft, einfach ohne, dass das nochmal ausbuchstabiert wird, ist halt auch echt der Hammer einfach.
Ja,
also, und das hätte ich halt vorher nicht gedacht, dass es für mich dann auch wirklich so mit zu den großen Highlights gehört. Also immer, wenn die beiden aufeinandertreffen und auftreten. Zumal er auch, wie gesagt, er metzelt hier nicht rum, aber er darf schon auch ballern. Also
er darf auch ballern, er darf auch ein Magazin abfeuern. Leer ballern und er darf auch mit verschiedenen Waffen ballern.
Ja.
Und er darf auch am Ende letztlich einen Brand New Day in die Wege leiten.
Wow, das ist mal eine Andeutung. Oder auch nicht, wer weiß. also wirklich, das für uns auf jeden Fall ein Highlight, da sind wir uns definitiv einig.
Definitiv, ja.
Und man muss ja auch kurz noch da anführen, wenn ihr auch Sorgen habt, irgendwie, dass ihr jetzt, ihr habt nicht die Punisher-Serie gesehen, Pascal, oder auch nicht mal Daredevil gesehen und so. Also es hilft natürlich immer, aber man braucht es nicht unbedingt. Die schaffen es ganz gut, einen abzuholen. Zumal die du hattest es ja gerade angeschnitten, die Historie, die so erwähnt wird, die gab es ja nicht. Also die wird halt nur so, die wird halt nebenbei so erzählt.
Genau.
Es wird ja deutlich gemacht, dass irgendwie so eine gewisse Zeitspanne vergangen ist.
Ja.
Also wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre, die Spider-Man.
Ja, offenbar, die haben studiert, die anderen beiden.
Genau, sind aber noch dabei, oder? Also,
nee, die haben den Abschluss gemacht dann.
Haben schon den Abschluss, das kriege ich.
Ja. Deswegen ist MJ ja wieder nach New York gekommen.
Ja, achso, okay, genau. Und, die waren ja
MIT, ne?
In Boston, genau, stimmt. Ja, absolut, hast du völlig recht. Ja. Und genau, und da sind so ein paar Jahre vergangen und das merkt man einerseits auch an der Punisher-Geschichte, dass die irgendeine so eine Historie haben. Aber ihr braucht nicht denken, ihr habt jetzt irgendwas verpasst, das wird einfach nur erwähnt.
Punkt. Nein, nein, nein. Also es ist natürlich auch, es wird einfach auch reingeworfen, um den Plot am Laufen zu halten, dass da mal eine Vergangenheit war. Allerdings reicht es, wenn ihr ganz kurz, also wenn ihr überhaupt nicht so ein Punisher wisst, wenn ihr nicht mal irgendwie den Thomas Jane Punisher gesehen habt, den ich sehr empfehlen kann, den mag ich gerne, wenn ihr nicht mal den Dolph Lundgren Punisher gesehen habt, wenn ihr gar nicht wisst, wer diese Figur ist.
Wer war der dritte noch?
Ray Stevenson.
Rest in Peace. Ja.
Wenn ihr gar nichts davon gesehen habt, das reicht dann tatsächlich auch, wenn ihr einfach nur mal kurz die Origin von Punisher kurz lest, um zu verstehen, was diese Figur ausmacht. Also wird ja auch sehr, sehr kritisch betrachtet, diese Figur. Wird ja auch gerade in Amerika von vielen Rechten auch so als Symbol benutzt.
Thematisiert Daredevil sogar ein bisschen Born Again, dass er dann auch, ist ja quasi dann auch Kingpin, Garde benutzen ihn dann quasi auch als Symbol, obwohl er das nicht selber nicht geil findet.
Ah, da ist er auch dabei.
Da ist er auch dabei.
Und auch wieder brutal.
Auch wieder brutal.
Okay, Scheiße, Gesindel um.
Ja, genau, also er ist halt dieser Anti-Held, wenn man so will, mit Selbstjustiz en masse.
Er ist, wie unser lieber Kollege Stefan so schön gesagt hat, er ist der edgy Charles Bronson.
Ja, das ist ganz gut. Ja, mit Charme. aber genau, entweder genau lest euch das an oder guckt die erste Viertelstunde von dem Punisher Thomas Jane Film, den ich ziemlich krass damals fand. Das ist auch ohne Kompromisse.
Den können wir mal wieder zusammen gucken, oder?
Ja.
Ich habe nämlich jetzt den Director's Cut zu Hause.
Oh, ja.
Ich glaube, 20 Minuten länger geht.
Ich glaube, den habe ich tatsächlich auch nie gesehen.
Ja, ich auch nicht. Ich überlege noch unberührt. Muss man
mal ins Auge fassen. Also finde ich gut. Ich mochte den damals nämlich auch ganz
gut. Ich auch, fand den super.
Genau, also das dazu. Ihr braucht nicht unbedingt Vorwissen, es hilft, aber es wird halt alles auch irgendwie angerissen und das kriegen die relativ elegant hin und nicht mit so plumper Exposition, sag ich mal.
gab es aber bisher auch im MCU, glaube ich, noch nicht, dass du irgendwie Vorwissen von einer Serie haben musst, um einen Film zu folgen. Nee,
genau. Es wurde ja zwischendurch mal behauptet, als die Marvel Studios gesagt haben, wir machen jetzt auch Serien, das ist dann ganz wichtig und so, aber das haben die dann ja auch sehr schnell wieder negiert. Ist ja auch, schießen sie sich auch selber mit ins Bein.
Kennen sie sich damit.
Aber es ist halt trotzdem, ich finde, die kriegen es gut hin, dass du merkst, er hat diese Historie, aber es wird nicht vorausgesetzt, um das irgendwie zu verstehen.
Korrekt.
Gut, ja, ich würde sagen, dann gehen wir noch schnell unsere, nochmal vielleicht Kurzfazit, unsere Sterne ab und dann geht's in den Spoiler-Teil, der diesmal vielleicht für unsere Verhältnisse länger als 2 Minuten dauert.
Okay.
Ja,
okay.
Damit wir gleich mit den Sternen auf einer positiveren Note enden, darfst du anfangen.
Ja, von mir würde es 2,5 Sterne geben, von 5 natürlich. Warum habe ich eben erzählt? Ich finde, das ist erzählerisch nicht ausgewogen. Ich finde, die Effekte waren ziemlich breiig. Ich finde, die waren interessanten Punkte der Geschichte werden oft ein bisschen beiläufig behandelt. Wenn sie dann behandelt werden, ist definitiv eine der großen Stärken des Films. Aber ich habe mich nicht gelangweilt, um diesen Satz unbedingt gesagt zu haben. Ich fand den Punisher eines der Highlights. Ich finde, Tom Holland als Spider-Man ist immer noch ein wirklich guter Spider-Man und bin am Ende so ein bisschen aus dem Kino gekommen.
Das ist ja schon mehr als beim letzten Spider-Man, würde ich sagen.
Korrekt.
Ja, also ich bin am Ende dann bei starken 4 Sternen gelandet. Für mich war das wirklich wieder ein großes Vergnügen und weil eben diese Balance, dieser Spagat zwischen dem emotionalen, gereiften Spider-Man und auch ernstzunehmenden Spider-Man mit dem Blockbuster-Fan gut gelingt, erstaunlich gut gelingt, so wie ich es halt vorher nicht hätte gedacht hätte, meine ich. Und ja, es werden auch schöne, frische Akzente, gerade bei Action gesetzt, die auch wirklich für viel, viel Abwechslung sorgt und Spaß ist halt trotzdem auch groß geschrieben, auch wenn alles ein bisschen, ja, auch wenn Peter ein bisschen down ist und uns erstmal so seinen Selbstfindungstrip hat und Selbstbestimmungstrip hat. Ist trotzdem natürlich alles sehr unterhaltsam und ja, genau, Spidey und Punisher würde ich gerne nochmal sehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es nochmal so gut funktioniert, weil es hier, wie gesagt, auch einen wichtigen Schritt für die emotionale Entwicklung ausmacht, aber würde ich nach dem Film tatsächlich gerne nochmal sehen. Also für mich sind es 4 Sterne und damit so in einem Vibe mit den vorherigen 3 Filmen.
Super. So. Bam. Super, und jetzt wird abgespoilert.
Jetzt wird richtig abgespoilert.
Alarm.
So, also, ja, eigentlich erstmal über die Bösewichte vielleicht, beziehungsweise generell, das ist glaube ich der Hauptteil, um den es jetzt geht, oder die große Bösewichtin, die dann nicht so eine Bösewichtin eigentlich ist. Wir können ja erstmal sagen, also dieser Yelena-Auftritt, um das jetzt nochmal im Namen zu nennen, Black Widow, Yelena, Florence Pugh, so gerne ich sie auch immer gerne sehe und so gut sie auch wirklich in Thunderbolts war, fand ich, ist halt, boah.
Gleich
wieder den Thunderbolts Credibility verspielt.
Ja, ich habe gedacht, die nimmt ihre Karriere nicht mehr ernst. Ohne Scheiß.
Ja. Das war schon in dem Marvel-Humor-Vibe, den man oft so kennt, aber hier war es einfach im falschen Film.
Nein, das war einfach, ich hab keinen Bock mehr auf meine Karriere. Ja. Ich mache jetzt einfach hier so einen Scheiß. Lieg im Pool rum.
Okay. Ja, Office.
Aber es war einfach nicht lustig.
Nee, es war wirklich nicht lustig. Also selbst für diese Marvel-Wegwerf-Gags war es in dem Moment auch nicht lustig. Und wenn ich das sage, hat es schon was zu bedeuten.
Ja,
also,
es war echt einfach nur ein Zeitfresser.
Cringe.
Cringer.
Cringe, wie die Jugend von gestern
genau,
sagt.
Genau, es war einfach ein Zeitfresser.
Ja, leider. Also leider, die hat halt eine pure Funktion zu erfüllen, die aber auch gut eine andere Figur hätte erfüllen können. Oder Spider-Man selbst. Also,
ja, da hätte Spider-Man auch selbst drauf kommen können.
Zumal, ich mochte ja die Ansätze am Anfang eigentlich auch, dass es so ein bisschen fast wie eine Detective-Story kurz ist, dass er so Nachforschung anstellen muss, was da so los ist. Und das wäre so ein Punkt gewesen, um das weiterzutreiben, dass er halt selber da so ein bisschen zu einem kleinen Batman wird.
Aber das hätte er ja zusammen mit der The Bear-Darstellerin machen können, mit der The Wolf.
Ja, genau.
Also quasi so ein bisschen Commissioner Gordon-Style und Batman, aber
die auch eine gute Kabelei immer schön hatten so am Telefon.
Ja,
und so.
Das fand ich Florence Pugh, bitte mach was anderes.
Ey. Ja, wie gesagt, auch gerade nach ihrem echt guten Auftritt in Thunderbolts war das schade. Und mal gucken. Also da wird nächstes Mal hoffentlich wieder was Schöneres. Ja, also das dazu. Und
hast du das in einer Kritik geschrieben?
Ich habe das in meiner Kritik angedeutet, glaube ich. Ich habe es natürlich nicht, weil es wurde gemunkelt halt, dass sie dabei ist, aber in welcher Funktion und ob das wirklich stimmt und so war nicht offiziell. Offiziell war auch nicht, obwohl es ein sehr offenes Geheimnis war, wen denn Stranger Things da Sadie Sink spielt, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben in unserem anderen Teil, weil ja ihre Figur schon ein Spoiler ist.
Ja, Storm.
Storm, diese aus den alten... Jetzt sagen wir irgendwas Blödes, scheiße, mir fällt kein Gag ein. Aus den alten.
Na, aus den alten Spawn-Filmen?
Spawn-Filmen, so nehme ich. Irgendwas anderes halt, irgendwas Falsches. Ja, war ich nicht so schnell, mein Kopf funktioniert gerade nicht so schnell. Ja, als Jean Grey natürlich, wie es vorher schon überall gemunkelt wurde. Und das stimmt auch tatsächlich. Ja, jetzt kannst du mal sagen, dass du das so semi fandest.
Ja, also es ist natürlich auch wieder ganz einfach eine Geschichte, die nach demselben Muster abläuft, dass irgendjemand ihr sagen muss, ich hab dich lieb. Mhm. Das kennen wir aus den X-Men-Filmen irgendwie, das kennen wir aus mit Sicherheit aus vielen anderen Marvel-Filmen. Als altmodischer Aufruf an Solidarität fand ich das in Ordnung. Mhm. Ich fand nur die Geschichte dahin, daran kannst du dann gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich fand das einfach nicht interessant. Ich fand dieses Gedankenkontrolle, ich fand dieses sie sucht ihre Schwester Ding irgendwo oder sie sucht, ich weiß gar nicht mal, was sie da genau gesucht hat, irgendwas mit ihrer Schwester.
Kannst du Schwester,
noch, ja, gleich nochmal erzählen. Mich hat das einfach nicht gepackt. Ich glaube, weil die Figur mir einfach völlig egal war. Okay. Ich finde, da fehlten so ein bisschen Konturen, die mal was anderes erzählen als dieses, ja, ich bin auch eine gebrochene Figur und ich brauche nur irgendjemanden, der mal zu mir sagt, so, du bist hübsch und du bist klug, ey, und wir beide, ne?
Ja.
Wir sind nicht allein.
Wieder so ein Punkt. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Es war absolut nichts Originelles und sogar in dem Verlauf dann noch sehr vorhersehbar. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass es nicht trotzdem funktionieren kann. Bei mir hat es dann funktioniert. Und ich verstehe aber nicht, warum wieder, ich weiß nicht, ob sie sich damit wieder einen Gefallen machen. Alle sagen ja im Nachhinein, oh, wenn man den Film sieht, versteht man, warum da so ein Geheimnis drum gemacht hat. Ich weiß nicht genau, warum. Nee. Also klar, ist es jetzt eine X-Men-Figur, okay, eine der berühmtesten, aber
sag's. Und die stärkste, glaube ich, auch, ne?
Ja, mächtigste. So eine der mächtigsten. Sagt's doch, also ist doch egal. Also ja. Am Ende ist es wieder also, Khan-Reveal bei Star Trek Into Darkness.
Ja, das ist einfach nur ein bisschen um Marketing.
Wahrscheinlich ist es das am Ende. Aber ich finde auch wirklich, also sie, Sadie Sink sehe ich ja sowieso gerne und sie passt auch sehr gut in die Figur, in die Rolle. Und ja, es ist die herkömmliche Geschichte, die man kennt. Aber ich finde halt in dem Fall, es spiegelt sehr schön den Spidey-Werdegang einfach. Und das nutzen sie für einen. Und das hat mich halt wiederum gefreut für einen sehr schönen Showdown, eine sehr schöne Auflösung. Also weil sie das so spiegeln, ist ja die, wir sind ja sowieso im Spoilerbereich, ist das, finde ich, ein sehr geiler Einfall, Tante May den Pep-Talk für Sadie Sink zu machen. Weil,
ja, Tante May, Grüße. Ich dachte, du bist weg.
Grüße gehen raus. Also dass sie quasi im Kopf dann von Peter ist. Und dass wir dann so ein bisschen in Anlehnung an Thunderbolts auch, wo ja der Showdown dann, und das mochte ich auch sehr, im Kopf eher stattgefunden hat. Ja. Auch da eine sehr plumpe, auch da war es im Grunde die gleiche Botschaft. Ja. Habt euch lieb, Solidarität.
Genau.
Plump, aber hat für mich absolut funktioniert und ich bin jedes Mal froh, wenn ich einfach nicht so die nächste x-te Materialschlacht sehe.
Hundertprozentig.
Und das mochte ich halt sehr. Und deswegen lief die Figur für mich dann, war nicht besonders originell, aber lief auf so einen Punkt hinaus, wo ich denke, ja, die hat's passt als Antagonistin super in die Erzählung und das, was sie hier machen wollen, rein. Und ich freue mich auch, freue mich darauf, auch mehr von ihr zu sehen, weil sie einfach für den Charakter halt so gepasst.
Ja, kann ich zustimmen. Also ich fand es auch ganz nett, dass wir mal nicht dieses 40-minütige Gekloppe dann am Ende kriegen, sondern eben doch sowas altmodisch wertebasierendes. Aber ja, ich glaube, ich habe das einfach zu oft gesehen. Es ist einfach durch. Aber, ja. Also ja.
Aber es ist fucking Jean Grey.
Ja, fuck Jean Grey. die einzig wahre Jean Grey ist Famke Janssen.
Famke Janssen.
Oder natürlich Sophie Turner.
Ja, um Gottes Willen. Obwohl sie nichts dafür kann. Also die war auch nicht schlecht gecastet, aber Dark Phoenix, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Um Gottes Willen. Also dann lieber X-Men 3.
Ja.
Der hatte auch schon diese
Dark Phoenix Story. Ja, genau, stimmt, ja. Ah, ja. Der ist gar nicht so schlecht, wie die alle sagen.
Ich finde den auch nicht so katastrophal. Ist natürlich schwächer als die ersten beiden, aber.
Ja, gut, der zweite ist halt auch echt. Ja, der erste ist auch echt gut.
Ja, die sind schon beide richtig geil. Deswegen, aber ich bin gespannt, was sie hier machen. Aber ich mochte eben auch sehr, und dann können wir vielleicht auch nochmal so auf dieses Abspann-Szenen.
Sorry, Marvel-Müdigkeit.
Auf dieses Abspann-Szenen-Gedöns bei Marvel nochmal kurz eingehen. Ich mochte auch sehr, dass halt hier mal nicht alles. Also klar ist ihre Figur im Grunde ein einziger Teaser, aber es wird jetzt nicht inhaltlich so aufgegriffen, oh, sie fährt jetzt irgendwo in den Sonnenuntergang und da sieht man so eine Schule im Hintergrund oder irgend sowas.
Ja.
Also ich mochte das, dass sie nicht gleich wieder X auf den x-ten nächsten Film X, verstehst du, andeuten und so. Und auch bei Spider-Man und so, dass das alles mehr oder weniger in der Schwebe gelassen wird, beziehungsweise für sich stehen gelassen wird in dem Fall. Das war ganz gut.
Ja.
Ja, du warst ja nicht bis nach dem Abspann da im Kino, oder?
Ich musste dringend auf die Schüssel.
Auf die Schüssel.
Ja.
Ja, aber hast auch nicht groß was verpasst. Also es gibt keine Mid-Credit-Scene, aber dann gibt es eine Post-Credit-Scene ganz am Ende. Und die wirkte für mich so ein bisschen wie eher so eine typische Sony SSU-Abspannszene. So ohne viel Liebe einfach irgendwie rangeklatscht, um irgendwas anzudeuten. Also eher so von, also die ganzen Morbius und Sinister Six und wie es alles hieß, also was sie da versucht haben aufzubauen.
Was passiert denn da?
Man sieht eigentlich nur noch mal diese App, die Ned im Film benutzt hat,
sein
um Spider-Man
Spidey-Tracker
zu orten, genau, und dann zeigt er auf einmal an, oh, Spider-Man nicht gefunden, Alarm, Alarm, und dann geht die App immer weiter weg, von der Erde weg und ist irgendwann im Weltall und dann, oh, Spider-Man gefunden, bla bla bla. Ich frage mich, wie die App funktioniert, dass sie das auch anzeigen kann.
Genius.
Aber ja, und dann ist Spider-Man offenbar irgendwo im Weltall.
Okay, also wird Spider-Man in Doomsday dabei sein.
Oder in Secret Wars.
Okay, ja.
Ah. Oh, okay, ja, also es steht natürlich auch der obligatorische Satz am Ende, Spider-Man will return. Es steht nicht wo, aber es steht da, dass er zurückkehrt.
Ja. Aber wäre natürlich auch undenkbar gewesen, dass er nicht in diesen beiden Filmen dabei ist.
Ja, ja.
Also in einem von beiden.
Ja, absolut. Ich meine, man hat es vielleicht auch deswegen nicht vorweggenommen, weil dieser Film halt kommt, man hat nicht jetzt das Walking Dead-Dilemma sich auferlegt, indem man sagt, ja, die drei Figuren kriegen sowieso noch einen Spin-off, um die braucht ihr euch nicht sorgen. Vielleicht hat man es deswegen gemacht, aber gut, dass Spider-Man jetzt hier nicht stirbt, auch wenn er kurz davor ist, war ja auch eh klar.
Also, er wird fast vom Punisher erschossen.
Ja, wird fast vom Punisher. Man kann ja jetzt im Spoiler-Teil kann man ja raushauen, ey. Das ist schon auch dramatisch.
Ja.
Ja. Ist mal auch relativ plumper Kniff, aber macht, funktioniert trotzdem auch wieder, weil Punisher halt so gut ist und John Byrne halt so gut ist und macht halt auch mit der Figur wieder was. Finde ich gut.
Fand ich gut.
Und der Punisher darf sich eine Spider-Man-Maske aufsetzen. Das war ein bisschen süß. Da war, hat der Humor funktioniert, weil es gut zu der Figur passt. Oder zu den beiden Figuren.
Zu den Figuren, die da entwickelt wurde.
Ja, ja. Ja, das dazu. Also vielleicht nochmal ganz kurz, wenn wir schon bei den Antagonisten sind. Das hätte man vorhin nochmal mit reinmachen können. Aber ich hatte ja auch im Vorfeld ein bisschen die Angst, dass wieder so ein Bösewicht-Overkill ist. Das passiert zum Glück nicht. Du hattest ja deinen Liebling Tombstone schon erwähnt. Es dient halt wirklich nur dieser Montage, um zu sagen, die Zeit ist vergangen. Und dann wären ja wirklich vier oder fünf Bösewichte aneinander gegangen. Du hast diesen Boomerang-Typen, du hast Scorpion da auch schon dabei, der aber wenigstens noch ein bisschen größere Rolle spielt.
Die Hand.
The Hand, die auch eine erstaunlich untergeordnete Rolle hier spielt, wofür ich aber auch dankbar war. Also da hast halt, wird halt ganz gut gehandelt. Für alle, die es ja mehr erhofft haben, ist es vielleicht eine Enttäuschung dann. Aber es nimmt dann nicht überhand.
Und
what I did there. Und dadurch hast du halt nicht diese Übersättigung an Bösewichten, finde ich. Die werden genauso eingebaut, wie es halt, und der Fokus ist dann doch relativ klar auf Jean Grey. Jean Elaine Grey. Ja. Und Sarah Grey. Ihre Schwester.
Ja, Sarah.
Ja. Aber hat für mich auch wirklich gut funktioniert. Und ich bin gespannt, was sie damit jetzt machen.
Okay.
Okay.
Gut.
Ich glaube aber, das ist es dann. Oder, mein Freund?
Am Sweiten hier ein bisschen.
Am Sweiten?
Ja, Top 3 MCU-Filme.
Top 3 MCU-Filme, jetzt einfach so aus der Hand geschüttelt. Du machst wirklich,
nicht 38, aber Top 3 könnte ich vielleicht sagen. Aber schwer.
Ist schwer jetzt, vor allem bei 38 Filmen.
Ja, wir sagen einfach so hin und her.
Ja.
Ich sag mal jetzt.
Winter Soldier. Habe ich vorweggenommen, ne? Lustig, dass du das sagst.
Der erste Iron Man.
Mhm. Dann wird es schon schwierig. Also bei mir ist es ja auch, ich weiß, den kannst du überhaupt nicht leiden, aber Endgame, weil das für mich wirklich die Zuspitzung von allem war und für mich auch einfach insgesamt so ein geiles Finale gewesen wäre. Ja. Und dann wird es aber schon schwierig, weil ich habe auch gleich gerade nicht alles auf dem Schirm.
Nee, man muss mal überlegen. Keine Ahnung, vielleicht dann der erste Tom Holland Spider-Man.
Ist auch schon echt gut.
Oder
Guardians.
Ach, Guardians, ja, ja.
Guardians,
ja,
auf jeden Fall. Klar. Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Genau. Vielleicht sogar der dritte.
Ja,
wenn das
vielleicht
auch
der erste.
Schon abschließt. Ja. Aber der erste war halt noch fresher und überraschender damals.
Ja, stimmt.
Guardians, auf jeden
Fall. Irgendein Tor. Tor 1 war eigentlich auch nicht schlecht, fand ich ja damals. Aber wenn ich da heute gucke, würde ich den wahrscheinlich furchtbar finden.
Der war wenigstens noch halbwegs geerdet für diese Torgeschichte, weil er dann in dieser Wüste landet und so. Iron Man 3 mochte ich auch sehr damals, muss ich sagen.
Iron Man 3 fand ich auch nicht verkehrt.
Shane Black noch gut drauf damals. Dann wäre es doch Guardians. Also Guardians, Endgame und Winter Soldier, glaube ich. Bei Guardians müsste ich noch überlegen, welcher Teil. Also der erste oder der
Ich mache ja auch den Edward Norton Hulk, ne? Bin ich einer der wenigen. Aber naja, gut, haben wir das geklärt.
wir haben nicht zu viel versprochen. Wir haben zwar nicht alle Filme gerankt, aber wir haben nochmal spontan
ein paar Empfehlungen hier reingehauen für euch.
Aus dem Ärmel geschüttelt, ey. Wow. Also alles dabei.
Irre.
Gut. Also. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als erstmal danke an uns. Also danke dir, Pascal, dass du dich trotz Marvel hier mit mir hingesetzt hast.
Immer.
Oh, voll schön. Jetzt schon ganz, also da schwitze ich gleich noch mehr. Ja, und an euch natürlich auch danke, dass ihr hier so fleißig zuhört. Und ihr könnt natürlich wie immer schreiben bei Spotify, kommentieren, uns irgendwie bewerten, abonnieren. Und bedient auch gerne mal unsere etwas eingeschlafene E-Mail-Adresse leinwandliebe@filmstarts.de.
Ja.
Ich weiß, ihr schreibt auch gerne bei Spotify, aber da freuen wir uns auch über Kritik, über Lob, über alles, über Vorschläge, über eure Meinung zu Spider-Man. Und auch über zu Tombstone natürlich, zu Pascals Liebling.
Zu Lonnie. Ja.
Und das war's dann für heute. Nächste Woche. Schlecht vorbereitet. Letztes Mal habe ich mich noch vorbereitet, aber da hat es mich auch selber betroffen.
Komm, das schaffst du. Was schafft er denn?
Was ist denn?
Ice Cream Man?
Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, das Ice Cream Man, der neue Eli Roth, Schocker. Okay. Da ist Stefan, glaube ich, dabei, weil er auch beim Set war. Da hat er bestimmt einiges zu erzählen. Hm. Ja, ich glaube, das ist geplant zumindest.
Okay.
Nagelt mich nicht fest, aber.
Wir werden sehen.
Lasst euch überraschen oder auch nicht. Und dann hören wir uns die Tage.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.